Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Nachmittag, Thomas.
Hallo. Hallo. Ja. Willkommen zum Geek-Café Express.
Espresso.
Express.
Express. Ja, Express. Es gibt ja Leute, die sagen nicht Espresso, die sagen Expresso.
Expresso, genau. Ja. Nee, Pony Express.
Pony Express, gab es da nicht mal ein Ferien auf Immenhof oder? Nee, ich weiß auch nicht, gab es da mal so eine komische Serie?
Also, Immenhof ja, ob die irgendwas mit Pony Express, keine Ahnung.
Okay, gut. Also, wenn ich Pony Express höre, dann denke ich immer an Immenhof. Also die alten Filme, nicht diese unsägliche Neuverfilmung.
Ja, aber war der alte Immenhof nicht sogar im Prinzip vor meiner Zeit? Das ist doch schon
das
so alt.
Das weiß ich nicht. Das aber ist doch schon so alt. Der wurde ja auch unendlich wiederholt.
Ne? Willkommen beim Immenhof Deep Dive.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, nein. Lass uns nicht in irgendwelche Abschweifungen abdriften. Das,
nee. Zumindest mal nicht in Bezug auf Immenhof.
Ja, aber wir haben ja die Angewohnheit, grundsätzlich überall abdriften zu können.
Ja, aber nicht Immenhof.
Okay, gut. Du hattest in der letzten Folge über Xiaomi gesprochen, in Bezug auf eine ganz neue Technologie, AirCharge nennen sie das.
Ja.
Und da hat der Herr Prosser gesagt, aber na gut, Herr Prosser sagt viel, wenn der Tag lang ist, dass Apple auch an einer gleichen oder fast identischen Technologie arbeitet. Und die soll dann sogar Anfang 2022 bis Ende 2022 etabliert werden. Halte ich für ein extrem sportliches Zeitfenster.
Es gibt ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch einen entsprechenden Patentantrag irgendwie von Apple. Und gerüchteweise, wenn man mal überlegt, wenn man zurückgeht, ja, seitdem es über Wireless Charging schon Gerüchte für ein Apple-Produkt gibt, war ja die ersten Ideen ja auch gerade in diese Richtung, wie es Xiaomi jetzt vorgestellt oder wie es jetzt demonstriert hat. Und das ist ja nicht nur, wie du es eben schon erwähnt hast, Xiaomi oder Apple, die da dran arbeiten. Oder Xiaomi, die dran arbeitet, Apple wahrscheinlich dran arbeitet, angeblich Samsung, klar, okay, an was arbeitet Samsung nicht, ja, oder bringt sich selbst ins Gespräch, ja, dann General Electric zum Beispiel arbeitet an der Technik schon seit Jahren, ja, das Problem ist einfach wirklich die Art und Weise, gerade mit dem Abstrahlen der Energie, wie viel Energie steckst du rein, wie viel Energie kommt an, gerade wie ist die Wirkung auf alles Lebende im Umkreis, ja, das ist halt so die Sache. Toyota arbeitet dran, so viel ich gelesen habe. Wie heißt der andere? Jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein, aber es gibt auf jeden Fall viele Firmen, die an dieser Technik arbeiten. Klar, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste, gerade im Consumer-Bereich, wirklich soweit ist, weil gerade im, sagen wir mal, Industrieumfeld Elektroantriebe beziehungsweise schienengeführte Elektroantriebe oder Elektrofahrzeuge etc., die arbeiten ja teilweise auch mit vergleichbaren Technologien. Jetzt nichts direkt wie das, aber so Near Field Electricity und sowas hast du ja teilweise da schon in der Anwendung. Von daher, wie gesagt, es arbeiten viele dran. Consumer und gerade in diesem Bereich, wie Xiaomi jetzt vorgestellt hat, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auch da, denke ich mal, wird die nächsten Jahre von mehreren Anbietern definitiv was kommen. Ja. Inwieweit wir das, wie in der letzten Folge schon erwähnt haben, dann auch wirklich so haben wollen, das ist halt die andere Frage.
Ja, das muss man sehen, auch wie weit es mit den Zulassungen aussieht, etc. pp. Was dann aber allerdings meine Illusion so ein wenig nach unten gezogen hat oder meine Vorstellungen war, wo er dann geschrieben hat, wer daran beteiligt ist oder welches Team bei Apple daran beteiligt ist. Das ist nämlich das Team, was vorher für AirPower zuständig war. Und das hat so ein paar, ironische Gedanken bei mir ausgelöst, sagen wir es mal vorsichtig. Und spätestens dann, wenn sie Beipackzettel drucken, wissen wir, dass es nicht kommen wird.
Ja, so würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen wollen.
Das war jetzt auch Spaß.
Ich denke mal, sie werden sich da ein bisschen zurückhalten, ja, was die nächste Ankündigung in diesem Bereich betrifft, ja.
Ja, ich glaube, sie werden da ganz vorsichtig sein, bevor sie da voreilige Announcements raushauen letztendlich. Davon gehe ich aus. Ja. Gut. Und ich denke, das Thema können wir abschließen. Ja, mehr gab es da konkret auch nicht zu sagen, nach meiner Meinung. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich das Thema Bildschirme. Das lässt Apple nicht los oder die Probleme, die reißen nicht ab. Wir hatten ja in der Version Big Sur 11.1 immer wieder Probleme mit Widescreen-Bildschirmen, mit Bildschirmen, die eine sehr hohe Auflösung haben etc. pp. Und da sollte es ja eigentlich einen Patch geben, einen Bugfix geben in Big Sur 11.2. Den gab es auch, es wurden einige Fehler behoben, aber wohl noch nicht flächendeckend erfolgreich. Es gibt Connection-Probleme bei Geräten, die über USB-C respektive DisplayPort angeschlossen werden, auch nicht in der Masse, aber bei einigen verschiedenen Herstellern, dass diese Ports gar nicht erkannt werden vom System. Bildschirm bleibt schwarz etc. Ein Workaround ist, der derzeit wohl gerne genommen wird, man soll über HDMI gehen, kann aber auch nicht die Lösung sein letztendlich, weil auch nicht jeder Bildschirm, wenn man einen ganz modernen Bildschirm hat, überhaupt HDMI-Anschlüsse hat. Da wäre zum Beispiel auch der Ultrafine 4K genannt, der über USB-C angeschlossen wird. Und der macht zum Beispiel auch Probleme. Der funktioniert teilweise in einigen Systemkonstellationen gar nicht. Da bleibt das Bild komplett schwarz. Ja, Apple hat einige Seiten oder besser gesagt einige Nutzer haben sich im offiziellen Supportforum gemeldet. Mittlerweile ist der aktuelle Thread über 23 Seiten lang und der wächst und wächst und wächst. Bis zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 6.2., gab es noch kein offizielles Statement von Apple. Also Apple hat sich da, was Bildschirme anbelangt, in Kombination mit Big Sur, da einiges im Moment eingetreten. Ja.
Ja, vor allem kann ich es schlecht nachvollziehen, ja, wo das Problem liegt.
Kann ich leider auch nicht. Und das können sich auch viele Nutzer nicht erklären, das Ganze. Und Apple war sich ja wohl auch sicher, dass sie das jetzt gefixt haben, das Ganze. Aber in einigen Systemkonstellationen, die ja groß sein können, diese Mischungen von verschiedenen Displays und verschiedenen Geräten, da gibt es Probleme.
Ja, was wirklich die Frage ist, wieso und weshalb, ja. Weil so viele Unterschiede gibt es ja im Prinzip auch nicht. Ja. Du hast ja deine Auflösung.
Ja.
Und entweder es wird supported oder nicht. Das kann ja dann wirklich höchstens noch an einem speziellen Hersteller oder dessen Firmware liegen. Ja,
aber die
Hersteller müssen sich dann jetzt zu Inkompatibilitäten, wenn es vorher nicht da war? Das ist halt die Frage.
Auch die Hersteller müssen sich auch an Standards halten. Also von daher wird ja theoretisch eine Richtlinie eingehalten letztendlich.
Ja, irgendwo kann es ja, wie gesagt, da ist irgendwo ein Bit außerhalb der Norm und dann gibt es irgendwo ein Problem. Nur die Frage ist ja, es hat ja vorher funktioniert. Wieso geht es jetzt nicht mehr? Das ist ja die Frage.
Das ist die Frage.
Ist die Frage,
ja. Naja, wie gut, dass ich bis jetzt nur einen Rechner auf Big Sur habe und an diesen Rechner selten derzeit ein externes Gerät anschließe und das externe Gerät, was ich anschließe, funktioniert, Gott sei Dank. Glück gehabt.
Wie war das, nur Wasser und eine CD?
An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD, oder wie war es?
Genau. Und eine CD.
Ja. Und eine CD, ja, so sieht's aus.
Ja.
Und wo wir gerade bei Fehlerproblemen sind und Austauschaktionen sind und Rückrufaktionen, gibt es bei der Firma NZXT, ist wahrscheinlich ein sehr fernes Thema von unserer Hörerschaft oder vielen Hörern ist es sehr fern, das Thema. Aber ich weiß, dass zwei Hörer so ein Gehäuse im Einsatz haben und deswegen habe ich das auch mal reingenommen.
Ja, wir hatten ja im Podcast auch über dieses Gehäuse schon gesprochen, ja.
Genau, es war dieses H1-Gehäuse oder H1, wie man es auch aussprechen mag. Das finde ich nach wie vor ein sehr gelungenes Gehäuse. Aber da gibt es mit der PCI Express Riser Card ein Problem, dass diese Karte Kurzschlüsse verursachen kann. Und da könnte es eventuell zu ja, Feuer kommen im Gerät. Und da gibt es eine Austauschaktion. Wir verlinken den Artikel oder das Dokument oder den Bericht von NZXT in unseren Shownotes. Da kann man sich dran an die Firma wenden, wenn man betroffen ist. Oder was heißt, wenn man betroffen ist? Wenn man so eine Riser-Karte im Einsatz hat. Letztendlich hat man die automatisch im Einsatz, wenn man so ein Gehäuse hat, nach meiner Meinung. Und da sollte man zusehen, dass man das Ding getauscht bekommt.
Ja, dazu kann ich übrigens die Videos von Gamers Nexus auf YouTube mal empfehlen. Die haben da was dazu geschrieben. Genauso Jace2Sense hatte dann noch reagiert darauf und ein paar andere auf YouTube. Aber Gamers Nexus war meines Wissens nach so ein bisschen der Ursprung des Ganzen. Von daher, wer Interesse dran hat zu dem Thema, wie gesagt, YouTube, Gamers Nexus und da sich mal die zwei Videos dazu reinziehen.
Ja. Mhm. Ja, im Moment kommt es mir so vor, dass derartig viele Rückrufaktionen am Start sind. Also es ist ja Wahnsinn.
Ja, okay, das war ja damals schon beim Release von dem Case so ein Kritikpunkt, dass die Hitzeentwicklung halt sehr stark sein kann, je nachdem, welche Hardware man einsetzt. Boah, deutsche Sprache. Welche Hardware man einsetzt in dem Gehäuse, kann es halt sehr warm werden aufgrund des Gehäusedesigns. Und wie sich jetzt anscheinend herausgestellt hat, ist der Riser einfach anscheinend da ein kleines Problem, um es mal so auszudrücken.
Ja. Naja, gut, immerhin reagieren sie und es gibt einen Austausch, ist ja alles super, aber es wirft natürlich kein gutes Licht auf das Gehäuse oder auf die Firma an sich, obwohl ich die immer von der Qualität bisher sehr hoch eingestuft habe mit ihren Produkten.
Ja, ja. Das Gehäusedesign ist halt einfach echt ein bisschen tricky, weil es ist mal Formfaktor, du hast Glas, ja, die Belüftung ist, je nachdem wie du baust, ein Problem oder kann ein Problem sein. Dann, wenn du Hardware drin hast, die halt wirklich viel aufgrund der Leistungsaufnahme auch viel Hitze einfach produziert und du hast dann ein Teil, was irgendwie vom Design her vielleicht nicht ganz so optimal gelöst ist, was Material und was dann auch einfach die Führung im System betrifft. Wo sind die Hitzeschwerpunkte? Wie wird das Kabel geführt? Das kann halt schon ein bisschen tricky sein und ja, war es anscheinend auch, um es mal so zu sagen. Scheiße passiert, ja, das ist anderen Herstellern auch schon passiert.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Und wie gesagt, mit der Menge an Gehäusen, die ja im Markt einfach sind, ja, und wo Leute das Problem nicht hatten, ja, also es ist halt wirklich auch von der Hardware einfach abhängig, die du in dem System verbaust, ja, und machst es auch richtig, ja, weil du kannst ja auch einfach von deinem, gerade wenn man halt einen PC selbst wollt, in diesem Formfaktorbereich, wirklich klein, alles auf engstem Raum, kannst du auch viel, was die Kabelführung verkehrt machen und dann halt zusätzlich noch zu Hitzestau im Gehäuse einfach sorgen. Von daher ist mal Formfaktor ist halt tricky,
ja. Ja klar, je kleiner so ein Gehäuse wird, je mehr muss man natürlich aufpassen, dass man das Kabelmanagement vernünftig betreibt und etc. Es ist richtig. Ja.
Ja. Gut, ja. Aber noch was anderes, was Erfreuliches. Und zwar hatten wir ja auch schon gerade wegen Pandemie und Maskentragen ja schon über das Anlocken, also über das Entsperren vom iPhone gesprochen. Und jetzt gibt es mit 14.5 die Möglichkeit, wenn du das iPhone und eine Apple Watch im Einsatz hast und eine entsperrte Apple Watch trägst, kann das iPhone über Face ID entsperren, wenn es auch nur einen Teil des Gesichts erkannt hast. Was ja auch schon mal sehr hilfreich ist, ja, man braucht halt eine Apple Watch dazu. von daher ja auch wieder so ein Ding ja im Apple-Ökosystem, aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass sie da auch jetzt was anbieten für halt Leute, die beides im Einsatz haben, dass du vom Nutzen des Telefons auch mit deiner Maske auf jeden Fall das Gerät auch sicher entsperren kannst, ja.
Ja, man muss dazu sagen, 14.5 befindet sich derzeit noch in der Beta. Es gibt ja schon auch eine Public Beta, aber es ist noch keine offizielle Version. Es kommt, nur das nochmal zur Erklärung. Und wie gesagt, Limitierung ist der zweite Faktor. Du musst halt eine Apple Watch haben. Und nicht jeder, der ein iPhone hat, hat auch eine Apple Watch. Ja, das ist das Problem.
Aber gerade, wie gesagt, eben, wenn du halt in dem System unterwegs bist und hast die Apple Watch und du trägst die Apple Watch dann auch, entsprechend, dann hast du natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das zum Entsperren des iPhones zu nutzen. Also Face ID ist trotzdem noch im Einsatz. Also Face ID muss einen Teil deines Gesichts auch erkennen können, sonst ansonsten entsperrt es auch nicht über die Apple Watch. Aber wie gesagt, so als zusätzliche Option bzw. Erleichterung oder als Sicherheitsfaktor dann die Uhr ist auf jeden Fall auch schon mal sinnvoll, gerade wie gesagt, jetzt mit der Maske. Wir hatten das Thema schon so oft angesprochen. Ist das auf jeden Fall eine schöne Sache,
ja. Ja, auf jeden Fall sehr nützlich und wie es im Moment aussieht, werden wir die Maske ja noch ein paar Monate länger benötigen.
Ah, komm, hör auf, das ist so ein Thema.
Ja. Ja, ja, ist leider so. Da müssen wir durch, hilft nichts.
Ja, da müssen wir durch, ja.
Gut, und dadurch müssen auch Apple TV 3 Benutzer, die hauseigene mitgelieferte YouTube-App benutzen wollen, die können das nämlich nicht mehr.
Eben habe ich schon gedacht, was für ein Übergang wird das jetzt?
Ja, ich versuche ja ganz künstliche Übergänge zu klöppeln. Ja. Jedenfalls müssen Apple TV 3 Nutzer ab März dürfen ab März keine YouTube-App mehr benutzen, weil sie funktioniert ganz einfach nicht mehr. Das Apple TV 3 hat ja noch keinen eigenen Store, keinen eigenen App-Store. Das war ja quasi von Haus aus vorinstalliert, diese ganze Geschichte von Apple. Und ja, sie haben da alte Zöpfe abgeschnitten, liegt aber auch daran, davon ist auszugehen, dass die App halt nicht in der Lage ist, Werbung auszustrahlen. Und dadurch vermutet man natürlich, dass sie deswegen das Ganze abgeschnitten haben und wie gesagt nicht mehr auf dem System anbieten auf dem Apple TV 3. Zur zeitlichen Einordnung sieht es so aus, dass der Apple TV 3 2012 auf den Markt kam, also nicht mehr so brandfrisch ist und von daher, ja, wäre es vielleicht sinnvoll, sich mal nach einem Neugerät umzuschauen oder zu warten, bis das ganz neue Gerät kommt, so wie ich das jetzt machen werde, weil ich habe so ein Apple TV 3 noch im Einsatz und ich warte dann mal auf das brandneue Apple TV, was das dann noch können mag. Sei dahingestellt.
Du kannst dir aber doch weiterhin Videos direkt vom iPhone aufs Apple TV schicken.
AirPlay, klar, genau. Das geht. Das ist so ein Workaround in Anführungsstrichen. Ja. Aber nativ auf der Box geht es dann ab März nicht mehr. Ich denke, das haben sehr viele benutzt, das Ding einfach benutzt und einfach über das Suchfeld direkt auf der App gestartet und einfach ihr YouTube oder sich dann mit ihrem Konto dort eingeloggt, mit ihrem YouTube oder Google-Konto letztendlich und haben dort ihre Playlisten abgespielt, was auch immer. Also das, denke ich, ist eine sehr beliebte Funktion. Ich zum Beispiel nutze das gerne oder habe es, ja gut, bis März kann ich es ja noch nutzen oder habe es halt sehr gerne benutzt.
Gibt es im Store für das Apple TV eine Chromecast-App?
Für das 3er gibt es ja keinen Store. Das kam ja erst ab 4.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich echt übel.
Ja, das ist so. Aber wie gesagt, das Ding 2012, mein Gott, das ist jetzt auch schon
irgendwann ist es soweit, aber es ist natürlich Produkt. Schon schade.
Ja. Klar.
Weil wenn ich mal dran denke, ich nutze ja die YouTube-App bei mir am Fernseher auch nicht. Aber was ich ja habe, das ist ja Android TV, ich nutze ja quasi Chromecast. Ich scroll ja auch in der YouTube-App, wenn ich was habe, und schicke es dann hier ans Fernseher und der Fernseher per Chromecast spielt dann das Video ab. Was ja dann im Prinzip auch wieder über die YouTube-App dann passiert, aber ich rufe es halt selbst nicht auf. Ja. Klar, aber das Apple TV 3 ist natürlich jetzt schon so,
doof. Ja. Gut. Ja. Dumm gelaufen, aber wie gesagt, bei so einem alten Gerät, mein Gott, da bin ich etwas gelassener, ehrlich gesagt. Das Ding ist 8 Jahre alt, also mein Gott.
Ja, aber hat ja bis jetzt einwandfrei funktioniert.
Ja, klar. Stimmt.
Das ist halt wirklich schon schade.
Es ist blöd, wenn immer funktionierende Funktionen abgeschnitten werden, wo der Endkunde letztendlich auch keinen Grund sieht oder keine Notwendigkeit sieht. Genau. Das gebe ich zu, ganz klar. Gut, aber eine Funktion, die wir bald dazu bekommen werden in der nächsten Big Sur-Version, weil das ist derzeit auch in einer Beta aufgetaucht, nämlich in der Beta 11.3. Da sieht es jetzt so aus, dass ich die HomePods, egal ob der große oder ob der kleine, dass ich die direkt als Systemlautsprecher ansprechen kann, auch als Stereo-Paar. Als Systemlautsprecher kann ich die sowieso ansprechen, aber bisher nur einzeln. Und jetzt gibt es auch dann, oder demnächst gibt es dann auch die Möglichkeit, das Ding als Stereo-Paar anzusprechen. Ja, das wird auch langsam Zeit.
Ja, was ich mich frage, was ich dann, beziehungsweise was ich dann gerne hätte, weil die sind ja jetzt gerade, wenn du mal überlegst, der Mini ist ja jetzt vom Anschaffungswiderstand her, wenn du das als Stereo-Paar betriffst, klar, kostet ein bisschen Geld, aber da ist ja der Anschaffungswiderstand nicht so groß, dass du nicht sagen willst, okay, ich stelle mir vielleicht zwei für einen Rechner dahin, wenn du halt Bock drauf hast. Gerade im Vergleich zu anderen PC-Systemen, Lautsprechersystemen, die einen ähnlichen Klang liefern, ja, ist es preislich ja jetzt, würde ich sagen, nicht so weit auseinander, wenn überhaupt. Ich sehe nur das Problem in zwei Netzteilen. Ich hätte dann gerne jemanden, der im Zubehör vielleicht was anbietet, um das über ein Netzteil zu machen. Von Lautsprecher zu Steckdose oder so.
Naja, du bräuchtest ja nur im Endeffekt ein leistungsstarkes Netzteil, was jetzt Power Delivery 3.0 ausliefert über die Anschlüsse und mit zwei USB-C-Ausgängen in einem Netzteil. Dann könntest du das ja auch so lösen. Wäre möglich, dass du mit zwei separaten Kabeln
oder so
in ein Netzteil reingehst. Hm. Ja, das könnte man ja machen. Es gibt ja von Aoki oder wie sie alle heißen, gibt es ja dementsprechend kompatible Netzteile mit genügend Leistung. Ob man sich rechnerisch gesehen günstiger steht, jetzt nochmal ein neues Netzteil zu kaufen, das ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Aber man hat ja dann natürlich wieder zwei Netzteile frei. Also Kabelmanagement technisch gebe ich dir da recht. Es wäre vielleicht auch geschickt, wenn man das kaskadieren könnte, wenn man den einen mit dem anderen verbindet oder ein spezielles Kabel entwickelt, so ein Y-Kabel letztendlich, wäre auch ideal. Aber ich glaube, so weit denkt Apple nicht, aber vielleicht denkt ja der Zubehörmarkt so weit, dass es das irgendwann geben wird.
Oder aber, was ja auch nice wäre, wenn der iMac zum Beispiel, oder wenn du die direkt an den iMac anschließen könntest.
Über USB-C, meinst du? Ja. Aber will ich dafür meine Thunderbolt respektive USB-C-Ports verschwenden?
Ich hätte wahrscheinlich sowieso für die Peripherie, die ich anschließe, nochmal einen Hub. Ja, weil ich, wenn ich nicht irgendwas Stationäres habe, will ich es ja nicht ständig hinten reinstecken, ja, an den Rechner. Vor allem fummelt da mal ständig dran rum.
Ja, klar.
Aber gerade sowas Stationäres, wie gesagt, und es ist ja im Prinzip USB-C. Wäre halt schön, wenn da genug Power fließen könnte, um die dann auch direkt anzuschließen. Ja, aber das ist ja wieder was ganz anderes.
Gut, da muss man sich einen Hub suchen, der dementsprechend genügend Power über den USB-C-Port ausliefert. Muss man aufpassen, aber es gibt sicherlich auch Dockingstations, die genügend ausliefern.
Ich wollte es ja nicht über einen Hub machen, die Lautsprecher. Die hätte ich ja gerne direkt, weil sie ja eh da stehen, dann auch direkt hinten dran stecken.
Ja, gut, wäre auch möglich. Aber ich glaube, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Power über die USB-C-Ports rauskommt.
Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Ja.
Das kann ich dir nicht sagen. Vermute mal, das wird nicht funktionieren.
Genau.
Das weil die Dinger brauchen so ja mindestens 18 Watt. Nach dem aktuellen Firmware-Update 18. Ganz am Anfang brauchten sie 20. Mhm. Also 18 Watt brauchen sie auf jeden Fall.
Ja, nächste Firmware-Update 12.
Und irgendwann brauchen sie gar nichts mehr, meinst du?
Ja, genau.
Ist klar.
Mhm. Ja, aus der Luft heraus.
Wo
wir wieder bei den, genau.
Der Kreis schließt sich,
genau.
Ist klar. Das wäre natürlich auch für solche Lautsprecher die ideale Geschichte. Du bräuchtest halt auch kein zusätzliches Kabel mehr, wenn man diese Air-Charge-Technologie wirklich auch etabliert. Dann kriegt das Ding halt einen Akku, der sich permanent dementsprechend über Wi-Fi oder wie man es auch nennen mag, dann halt auflädt. Mhm. Dann hätte man dieses Kabelgehäsel nicht mehr bei solchen Produkten. Das wäre auch interessant, klar. Ja. Aber okay, ich sehe das noch lange nicht. Tja. Ehrlich gesagt.
Genau.
Gut, dann lass uns doch in das Thema iCar einsteigen. Ach, was für ein Wortspiel. Einsteigen, super.
Ja.
Da gibt es ja eine ganz neue Gerüchtesituation.
Es reißt ja nicht ab.
Ja. Es reißt ja nicht ab und ich glaube auch in der Vehemenz, wie jetzt die Gerüchte auftauchen, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt und dass man sich eigentlich kaum noch vorstellen kann, dass kein Apple-Auto kommt, egal in welcher Form es auch auftauchen mag, weil da gibt es ja die ersten Gerüchte, die wir diese Woche gelesen und gehört haben, in dem Fall auch gesehen haben, weil es gab ein Interview auf CNBC, angeblich von einem Menschen, der stark in der Lieferkette steckt und ein Insider sein soll. Und er meinte, dass das Ganze ein Fahrzeug sein wird, was komplett autonom unterwegs sein soll und was speziell für Auslieferungsfahrten gedacht sein soll. Also für Bestellgeschichten, respektive Online-Bestellungen etc. pp. Das war so das Beispiel, was er angeführt hat. Und dass das Ganze quasi nicht in die Richtung gehen soll, wie zum Beispiel ein klassischer Tesla etc. pp. Halte ich für eine steile These. Aber wenn wir uns an das Jahr 2019 zurückerinnern, da gab es nämlich auch Gerüchte, dass Apple verstärkt mit VW im Jahr 2019 in Diskussion war oder in Verhandlungen war über einen elektrischen Bulli, VW-Bus etc., dass es da Kooperationen geben soll, Gerüchte etc. Das war, wie gesagt, im Jahr 2019 und ich glaube, da haben sie eventuell das Thema Transportation, Delivery, wie man es auch nennen mag, das erste Mal angedacht und aufgegriffen. Und wenn man sich das, wenn man das Ganze weiter spinnt, das interpretiere ich jetzt mal daraus, sollte man vielleicht das ganze Thema in Richtung Services denken, vielleicht so eine Art Public Transportation in Richtung Uber. Vielleicht möchte Apple in diesen Bereich einsteigen und das passt auch zu dem Service-Gedanken. Tim Cook steht ja total auf Services. Vielleicht könnte man diese ganze Geschichte miteinander verbinden. Also nicht nur das reine Transportmittel an sich zu produzieren, sondern auch einen Service dahinter zu stellen und eine Dienstleistung dahinter zu stellen. Natürlich erstmal in den Staaten, weil da diese ganze Geschichte ganz anders gedacht wird und auch wahrscheinlich auch die Zulassungen im Moment einfacher sind als in Europa, speziell in Deutschland, dass man vielleicht in diese Servicebereiche reingehen will. Das ist so meine Idee.
Boah, das sehe ich überhaupt nicht. Also was ich mir vorstellen kann, und das waren, glaube ich, damals auch gerade die Gerüchte in Bezug auf VW beziehungsweise autonome Systeme, ist für den Pendlerverkehr der Mitarbeiter zum Apple Campus. Das war so damals eigentlich die Story hinter dem Ganzen, dass sie da an etwas arbeiten, was ja dann allerdings auch keine Früchte getragen hat. Aber dass sie das jetzt gerade in diesem Bereich großbeinig auf die Füße, nee. Das sehe ich jetzt eigentlich eher weniger. Kann ich mir auch für Apple jetzt nicht vorstellen.
Aber die Sache ist doch die, macht Apple so einen Riesenfass auf für dieses kleine Thema der Shuttle-Busse, der für die Mitarbeiter-Geschichte? Ja. Meinst du?
Definitiv, klar. Gerade in dem, was sie damals ja angefangen hatten, auch mit dem komplette oder Apple komplett auf alternative Energien umzustellen. Und zwar nicht nur das Ziel ist ja gewesen damals komplett, also auch die Produktionsstätten mit ihren Zulieferern alle halt auf alternative Energien umzustellen. Und der erste Teilschritt war ja quasi die ganzen Apple Stores, der Apple Campus etc. halt grün zu machen, was den Strom betrifft. Und dazu gehört natürlich auch das Pendeln. Und das war damals mit die Idee, da halt alternative Antriebe zu haben, beziehungsweise eine eigene Fahrzeugflotte eventuell, die halt auch autonom die Mitarbeiter an die Arbeitsstelle bringt. Das war damals mit eine Idee. Google hat ja auch an etwas Ähnlichem gearbeitet. Von daher ist das im Silicon Valley, denke ich mal, jetzt nichts groß Überraschendes gewesen. Es ist halt nichts dabei rumgekommen. Was nicht heißt, dass nicht eventuell noch was dabei rumkommt. Gerade in Bezug, sie haben ja mit ihren ganzen Systemen, auch mit den Autos, die rumgefahren sind, die gerade in dem Bereich LiDAR die Technik ja erprobt. Ich denke schon, dass sie da sehr weit vorne mit dabei sind, zumindest mal bei ihren Testfahrzeugen. Von daher könnte da ein komplett autonomes Fahrzeug schon dabei rauskommen, aber ich denke nicht, dass sie da jetzt auf den Markt kommen, in Anführungszeichen, mit einem Paketzustellfahrzeug. Ja,
ja, ich weiß es nicht. Also diese Aussagen, die dieser Kollege gemacht hat bei CNBC, die lassen ja viel Spekulationsfreiraum. Da kann man jetzt ja viel reininterpretieren, ja, ob oder ob nicht. Ne? Da hast du jetzt ja auch recht mit dieser Mitarbeitertransportgeschichte. Könnte natürlich auch sein, dass sie sich nur auf diesen Bereich spezialisieren im Moment.
Genauso, ja, was sein könnte, was vielleicht aktuell auch wieder ein akutes Thema wäre aufgrund der Pandemie, ist eventuell Auslieferung vom Apple Store zum Kunden.
Das könnte möglich sein.
Das, ja, könnte auch, klar, was sein. Aber ich denke nicht, dass sie da an einem Personensystem à la Uber autonom arbeiten, beziehungsweise eventuell an Geräten oder an Auslieferfahrzeugen, die irgendeinem Paketdienst halt eventuell angeboten werden. Wenn in dem Bereich, wenn in dem Bereich, denke ich mal, für sich selbst, für die Apple Stores, und wie gesagt, definitiv vielleicht noch so im Hinterkopf halt Pendelmöglichkeiten für halt ihre Mitarbeiter. Eventuell dann auch, keine Ahnung, ja, Silicon Valley, beziehungsweise, wie heißt es nochmal, wo sind sie? Cupertino, dass sie da eventuell auch was im Bereich Public Transportation oder so machen, ja. Aber jetzt, wie gesagt, ein Fahrzeug anzubieten, der vielleicht so in den Van, Minivan-Bereich geht, um da wirklich für Flotten oder so einen Uber-Service anzubieten. Mhm. Wenn das Apple-Fahrzeug dafür genutzt wird, von den Käufern, okay, anderes Ding. Vielleicht bieten sie auch nochmal eine App an, um das zu vereinfachen. Aber speziell dafür kann ich mir nicht vorstellen. Oder einen eigenen Service dann auch noch, dass sie eine eigene Fahrzeugflotte vielleicht anbieten, um das, nee, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, es war halt nur meine Idee, weil es ja so aussieht, dass der reine Verkauf von Elektrofahrzeugen ja nicht so margenträchtig ist, wie jetzt der Verkauf von Dings. Ja. Tesla hat ja da auch nicht diese Riesenmargen, wie jetzt zum Beispiel.
Ja, okay, aber das Problem da ist ja auch wieder, dass sie komplett die ganze Infrastruktur, Produktionsanlagen erstmal von null aus dem Boden stampfen mussten.
Ja, klar.
Wie gesagt, aber die verdienen schon Geld, nur es fließt halt viel wieder zurück in Tesla, in die Produktion, beziehungsweise das, was sie vorher investiert haben, muss halt auch alles erstmal wieder bezahlt werden. Und dann ist es halt das Problem, dass du gerade beim Model 3 oder so, bei diesen Autos ja auch nicht so viel oder nicht exorbitante Mondpreise verlangen kannst, weil der Markt das einfach nicht hergibt. Ja, auch beim E-Auto nicht. Auch weil die Konkurrenz mittlerweile größer geworden ist. Aber du hast da definitiv, klar, nicht unbedingt so Margen wie an einem iPhone, aber du kannst da trotzdem, gerade als Apple, kannst du da, oder könntest du damit Geld verdienen, klar. Ansonsten würdest du es auch nicht machen.
Ja, wie das jetzt aussehen wird, wissen wir auch nicht konkret. Also wie sie sich aufstellen wollen, das sind ja im Moment so viele Gerüchte, die auch so querlaufen letztendlich, die man jetzt auch nicht so zusammenbringen kann. Gerade jetzt dieses autonome Fahrzeug, dieses erste Gerücht mit den Gerüchten, die dann noch im Nachhinein kamen, von Ming-Chi Kuo bezüglich der Plattform, die angeblich eingesetzt werden soll, die ja bereits schon existiert, diese eGMP-Plattform. Mhm. Das ist ja eine basierende Plattform. Mhm. Bloß wenn man sich die zum jetzigen Zeitpunkt anschaut, was die kann und was die leistet, ist das auch nicht das Grüne vom Ei. Oder das Gelbe vom Ei. Grün wird es hoffentlich nicht. Jedenfalls das Gelbe vom Ei, weil das ist durchschnittliche Funktionalität, die man hat, was dieses Chassis letztendlich bietet. Also von daher müsste man auch sehen, wenn Apple wirklich Fuß fassen wollte.
Ist, ja, du musst ja auch mal sehen, das eGMP ist eine modulare Plattform von Hyundai für ihre E-Fahrzeugflotte gedacht. Die kannst du natürlich deinen Wünschen entsprechend anpassen.
Ja, klar.
Das ist ein 2-Motor-System. Wie viel Leistung der Motor dann hat und welche Spezifikationen Apple da gerne drin hätte, ist ja eine ganz andere Frage.
Ja, Aber wenn man sich auch zum jetzigen Zeitpunkt die Spitzenwerte anschaut, die im Moment möglich sind, es ist mir natürlich auch bewusst, dass diese Plattform sich an sich auch mit weiterentwickelt und nicht auf diesem Stand sitzen bleibt oder auf diesen Performance-Werten sitzen bleibt. Aber wenn ich mir jetzt das anschaue, sind sie da doch stark defizitär unterwegs, weil wir haben 3,5 Sekunden. Kunden auf 100, da lächelt Tesla nur drüber.
Da lächelt auch Porsche drüber. Aber das muss ja nicht der Anspruch von Apple sein, dass sie das schnellste Elektroauto bauen. Oder von der Beschleunigung her, dass sie das schnellste Auto bauen.
Nein, aber ich denke mal, sie müssen sich ja schon irgendwie mit der Konkurrenz oder messen und sie müssen sich auch behaupten, sonst können sie den Markt komplett in der Pfeife rauchen.
Das ja, aber in was sie konkurrieren, kann sich Apple doch aussuchen. Das muss ja nicht Beschleunigung sein. Ja gut, sein. Aber
mit dem jetzigen Stand der GMP-Technologie oder der Plattform können sie keinen Blumentopf gewinnen. Die müssen sich
doch
wirklich drastisch weiterentwickeln.
Wie gesagt, du spielst doch hier kein Quartett. Ja? Das ist doch die Frage, welches Ziel hat Apple, wenn die sich sagen, wir müssen nicht in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 Meilen pro Stunde sein, dann, wie gesagt, das ist ja die Frage, welchen Anspruch hat Apple an das Auto? Und wenn die Beschleunigung oder sagen wir mal, die Beschleunigung und dieses Zahlenspiel und das nicht das Ding von Apple ist, dann müssen sie das auch nicht machen. Und wie gesagt, das ist momentan das, was Hyundai als Plattform damals oder geplant hat. Welchen Elektromotor da Apple mit welchen Werten dann reinsteckt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Das ist richtig.
Aber wenn sie Spiel nicht spielen wollen, müssen sie es auch nicht machen.
Naja, das Spiel spielen dann die Kunden. Und wenn den Kunden das nicht schmeckt, wird die Scheiße nicht gekauft, auf gut Deutsch. Ist meine Meinung.
Nein, das ist dasselbe wie mit dem iPhone. Entweder du kaufst dir ein Apple iPhone oder du kriegst keins. Du kriegst dieses Paket nicht woanders. Ja. Und wenn du kriegst ein Apple Auto nur damit. Und wie gesagt, dann entweder du kaufst oder du kaufst es nicht. Und das ist ein ganz anderes Thema, ja, als das. Ich glaube nicht, dass Apple den Anspruch hat, einen Taycan-Killer zu bauen.
Nein, ich weiß ja jetzt nicht, wo sie sich messen wollen oder was denn ihre Kernkompetenz sein soll oder wo sie ihr Auto positionieren wollen. Soll das nur ein Stadtflitzer werden? Soll das ein Fahrzeug mit Reichweite sein?
Aber,
was soll es werden? Das ist die Frage.
Aber Tobi, guck doch mal, selbst die 3,5, vergleich die doch mal mit welchem Benziner wolltest du den dann vergleichen?
Apple muss sich mit keinem Benziner vergleichen, Apple muss sich mit Elektrofahrzeugen vergleichen. Das ist ja das Problem.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Anspruch ist, einen Taycan-Killer zu bauen.
Aber auch die Reichweite. Wir reden jetzt von der aktuellen Plattform. Die ist maximal derzeit auf 480 Kilometer begrenzt. Also mehr bietet im Moment zum jetzigen Zeitpunkt die Batterietechnologie bei dieser GMP-Plattform nicht. Ist auch nicht unbedingt konkurrenzfähig, wenn ich mir Tesla-Fahrzeuge anschaue.
Aber da musst du doch auch mal wieder gucken. Wir reden hier vielleicht über 2025. Da fließt noch so viel Wasser den Bach runter.
Das ist richtig. Ich meine nur, weil Kuo im Moment diese Plattform angeführt hat.
Ja,
und mir ist klar, dass sich das weiterentwickelt. Logisch. Hm. Und wie dann diese eGMP-Plattform aussehen wird 2025.
Wenn es denn überhaupt ganz anderes. Diese Plattform wird, das ist ja die andere Frage.
Das ist ja auch nur seine Spekulation, die er da hat. Klar.
Bei einer Zusammenarbeit zwischen den Zweien würde sich das anbieten, dass man diese Plattform auch entsprechend einsetzt. Nur wenn man jetzt mal wieder überlegt, die letzte Nachricht, die ich gelesen hatte, ist, dass Apple die Gespräche mit Hyundai momentan mal pausiert, ja, weil sie mit dem ganzen Gerüchten und mit der PR und mit den Statements, die dazu gelaufen sind, nicht zufrieden sind, muss man mal abwarten, ob es das noch wird. Ja. Dann sind sie angeblich mit 6 verschiedenen Herstellern in Japan oder Autoherstellern in Japan noch im Gespräch, angeblich mit der PSA in Europa. Diese Gerüchte momentan, die überschlagen, du liest ja jeden Tag was anderes. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, jeder interpretiert ein bisschen was da rein und jeder mischt noch so ein bisschen seine eigene Meinung da rein. Und Meinungen haben wir viele dazu, klar. Und bloß vieles passt halt jetzt nicht so komplett zusammen in meinen Augen oder jedenfalls aus der aktuellen Gerüchtesituation kann man kein homogenes Bild erstellen, sagen wir es mal so. Ne? Und es gab ja, wie gesagt, die Gerüchte, dass, also das war mein Wissensstand, dass am 17. Februar ein Kooperationsvertrag mit Hyundai geschlossen werden soll, in dem 3,6 Milliarden US-Dollar fließen. Und das soll dann angeblich in eine gemeinsame Fabrikationsstätte reinlaufen, das Ganze. Weil mit 3,6 Milliarden kannst du nicht viel entwickeln. Das kann eigentlich nur in einen relativ kleinen Teilbereich reinfließen, sprich in eine Fabrikationsstätte. Ist auch einleuchtend, weil entwicklungstechnisch sind das Summen, ja, die verpuffen ganz einfach so. Also glaube ich nicht, dass das in die Entwicklung läuft, sondern in eine Fabrikationsstätte. Deckt sich auch mit den Gerüchten, was ich gelesen habe.
Ja, okay, du musst ja sowieso, selbst wenn sie an dem einen Standort, der im Gespräch war in Amerika von Hyundai Kia, wenn sie da produzieren wollen, müsstest du die ganzen Anlagen ja auch entsprechend umrüsten.
Klar.
Eventuell neue Anlagen anschaffen. Die müssen aufgebaut und eingerichtet werden. Von daher geht da auch Geld vorbei. Und du weißt natürlich nicht, was Apple bereits in den letzten Jahren in die Entwicklung gesteckt hat. Project Titan läuft ja nicht erst seit gestern. Also von daher, da ist ja auch schon einiges an Geld und zwar wahrscheinlich schon große Summen in die Entwicklung geflossen. Ja. Von daher, und wenn man mal überlegt, was an Produktion ausgelagert ist, ja, das ist ja nicht nur Hyundai Kia, ja, das sind ja die ganzen anderen Zulieferer ja auch noch, ja, wo du entsprechend dann einkaufst, wo ja dann vor Ort dann auch Entwicklung einfach stattfindet, ja, anhand von deinen Designs oder anhand den Spezifikationen, die du hast, da kommt garantiert einiges zusammen, ja.
Ja, sehe ich genauso. Und vieles, wie gesagt, erschließt sich so auch nicht, weil wir auch nicht die komplette Informationsstruktur vorliegen haben, weil wir nur auf Gerüchte zugreifen können.
Andererseits wäre es nicht übel, ja, wenn du schon oder wenn du jetzt alles wüsstest, wenn es da so ein Loch gegeben hätte.
Ja, das wäre übel.
Also für uns wäre es schön, aber für Apple
wäre es bescheiden. Nein, das ist korrekt. Und ja, wie gesagt, 3,6 Milliarden US-Dollar sollen da fließen. Und ob wir am 17. da einen Vertragsabschluss sehen werden, das sei jetzt mal dahingestellt. Kann sein, kann auch nicht sein.
Ich bin da echt mal gespannt, ja, weil wie gesagt, so die letzten Infos waren ja auch, dass anscheinend die Gespräche auf Eis liegen. Ja. Von daher.
Ja, gut. Und dann gab es noch eine ganz interessante Information, die ich jetzt noch mal gelesen habe, wo es aber auch noch kein offizielles Statement von demjenigen gibt, der angeblich angeworben wurde von Apple. Also es handelt sich um einen Top-Ingenieur von Porsche, Markus Harrer, der angeblich abgeworben worden ist. Es gab auf seinem LinkedIn-Profil noch keine Stellungnahme oder noch keine Aktualisierung seines Profils. Das muss man dazu sagen. Business Insider hat berichtet, dass er jetzt nach Apple geht und dass er quasi auch Chassis-Experte sein soll. Er war beteiligt an der Entwicklung vom Cayenne. Letztendlich habe ich doch wieder sehr bescheuerte Schlussfolgerungen gelesen, dass da irgend so ein Blogger geschrieben hat, ja, er ist ja der Vater vom Cayenne und wir können jetzt davon ausgehen, dass das Apple Car ein SUV werden wird. So eine bekloppte Schlussfolgerung habe ich auch noch nie gelesen. Erstens mal hatte der Cayenne viele Väter, weil es ein Kooperationsprodukt war zwischen Audi, Porsche und Volkswagen, also der Q7 und der Touareg und der Cayenne war in der Urgeschichte oder in der Urentwicklung das gleiche Basismodell oder die gleiche Bodengruppe etc. Vieles war identisch, also Designmerkmale waren natürlich anders, jeder hat so ein paar andere Designs angebracht, aber es war im Prinzip die gleiche Ursuppe, aus dem das Ganze entstanden ist. Also von daher hatte das Produkt sehr viele Väter und er war jetzt nicht der Urvater, der den Cayenne aus der Taufe gehoben hat. Und daraus zu schließen, dass Apple da ein SUV bauen wird, das ist doch eine sehr steile These, die ich absolut nicht teile. Des Weiteren war auch bei der Entwicklung vom Taycan beteiligt, was viel näher an ein Elektrofahrzeug von Apple kommt. Von daher kann man das jetzt so gar nicht festmachen und kann gar nicht daraus spekulieren, dass es jetzt ein SUV geben wird oder ein Elektro-SUV von Apple. Das jetzt nochmal als Anmerkung. Chassis-Experte, ja klar, kann ich mir vorstellen, dass das Apple benötigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege da gut reinpasst. Ja, aber ob der jetzt wirklich dorthin gegangen ist oder ob das stattfinden wird, da gibt es doch keine offizielle Bestätigung. Und viele haben berichtet, als ob das schon längst gegessen war, das Thema, ist es noch nicht.
Ja, okay, wenn die Gerüchte da sind, er hat ja entsprechend auch da aufgehört. Es gibt eh für ihn beim Ausscheiden eine Non-Compete-Klausel. Der wird eh mindestens, denke ich mal, ein halbes Jahr nicht für einen anderen Autohersteller arbeiten dürfen. Von daher muss er da sowieso einen Ball flach halten. Aber kann durchaus sein. Warum auch nicht? Der wird nicht ohne Grund da gegangen sein. Und die Aussicht für Apple an dem Projekt zu arbeiten. Vor allem wird er mehr darüber wissen als wir.
Ja, klar.
Ansonsten wäre er nicht gegangen.
Bloß jetzt, ich finde die Berichterstattung etwas merkwürdig, dass man schon hundertprozentig davon ausgeht, dass dieser Mitarbeiter oder dieses Talent von Porsche nach Apple wechselt. Das ist halte ich für eine ganz gefährliche, in Anführungsstrichen, Berichterstattung. Da sollte man doch etwas vorsichtiger mit umgehen.
Gefährlich weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwo wird einer da schon was mitgekriegt haben. Weil so aus dem Blauen raus haust du sowas ja auch nicht unbedingt raus. Von daher denke ich mal, ist da schon ein Fünkchen Wahrheit dran. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Mit den ganzen Köpfen, die sich Apple die letzten Jahre da eingekauft hat, würde das auf jeden Fall auch sehr gut zu passen, ja.
Ja, klar.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu, wie hieß der eine Chinese nochmal, wo man jetzt auch nicht, schon länger nichts mehr gehört hat, Biden, irgendwie so in die Richtung, heißt doch einer.
Ja, ja,
glaube ich nicht, dass er da auftauchen wird, ja.
Keine Ahnung. Im Moment weiß ich nur, dass die Marke NIO extrem den Markt pusht und dass die jetzt einiges am Start haben, weil aus da extrem starke Subventionen staatlicherseits, also aus China in die Firma mit reinläuft und dass die im Moment extrem viel Kapital reinpumpen in diese ganze Entwicklung.
Wobei, die sind ja auch jetzt nicht ein neues Startup oder so. Die gibt es ja auch schon länger.
Ja, die gibt es auch schon länger, bloß im Moment geben sie extrem viel Gas und man sieht, dass da bei denen einiges kommen soll und dass die...
Ja, vor allem, die liegen ja auch preislich noch in der Kategorie, dass sie die staatliche Förderung auch mitnehmen können. Warum sollten sie sich da nicht versuchen, den deutschen Markt zu erobern?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Wenn du mal guckst, mit dem neuen Taycan-Modell liegt Porsche ja auch noch weit über der Fördergrenze, ja, also von daher...
Ja.
Ich glaube, bei 80.000 fängt er jetzt an, der Taycan, ja? Mit einem Motor.
Ja, kann sein, weiß ich nicht.
Ich glaube, 80.000 hatten sie jetzt gerade gesagt, ja. Und ich glaube, wo liegt die Grenze? 60 oder 65.000 ist, glaube ich, die Fördergrenze fürs Elektroauto.
Kann ich dir auswendig nicht sagen.
Ich glaube, 60 oder 65.000 sind es, ja. Da liegen sie ja auch noch weit drüber, ja. Aber ich glaube, das kümmert einen Taycan-Käufer auch nicht, ja.
Naja, aber in dieser Preisregion kann man sich schon überlegen, also wenn man jetzt dort unterwegs ist, also wenn jetzt ein Tesla-Fahrer unterwegs ist und mit den Gedanken spielt, sich einen Tesla zu kaufen, ich denke, das sind so gleiche Preisregionen. Kommt natürlich darauf an, in welcher Ausstattungskategorie man unterwegs ist, bei Tesla, Model S etc. Da kann man sich durchaus auch überlegen, einen Taycan zu nehmen.
Ich wollte gerade sagen, also selbst wenn der Tesla auf dem Papier ein Ticken besser ist, ja, mit Ausstattung in Bezug jetzt auf Motorleistung, eventuell Reichweite, ja, selbst da, ja, ist, glaube ich, der geneigte deutsche Interessent am Tesla, könnte er sich genötigt fühlen, jetzt den Taycan sich anzugucken.
Auf jeden Fall, weil der Taycan allein, ich wiederhole mich, aber das ist auch meine Meinung. Alle Dinge, die ich ja von mir gebe, sind das natürlich meine persönlichen Meinungen und auch meine Eindrücke. Der Taycan ist von der Verarbeitungsqualität um Welten besser. Ich will jetzt nicht sagen um Galaxien besser, aber er ist wesentlich besser als ein Tesla.
Nicht nur das, es ist ein Porsche.
Ja,
es ist ein Porsche. Es ist ein deutsches Auto, es ist ein Porsche.
Ja.
Ende Gelände, ja.
Gut, da kann man auch drüber diskutieren, ob man jetzt unbedingt ein Fahrzeug made in Germany kaufen will, muss.
Ja, und vor allem, inwieweit ist der dann überhaupt made in Germany? Ja, der ist ja im Prinzip dann auch nur geschraubt in Deutschland. Ja.
Ja, ja, klar. So sieht's aus. Aber der Taycan hat schon gewisse Vorteile. Allein, dass das Ding mit 270 Kilowatt laden kann, also wirklich eine extrem schnelle Lademöglichkeit bietet etc., das ist auch ein großer Vorteil. Und
der große Vorteil am Taycan ist, es ist ein Porsche. Ja,
ja, klar.
Ganz einfach.
Und für mich ist der größte Vorteil die Verarbeitungsqualität. Das ist ganz
einfach. Das ist halt das nächste Ding einfach noch. Und wie gesagt, der ist halt jetzt mittlerweile vom Einstiegspreis. Bist du da angelangt, dass, wie gesagt, jemand, der sich in der Kategorie eh bewegt und der sich vielleicht einen Tesla angeguckt hätte, der kann sich jetzt sagen, hier, warum sollte ich so viel Geld für einen Tesla ausgeben, wenn ich dafür einen Taycan haben kann? Klar ist es nochmal ein Unterschied. Der Taycan ist auch ein anderes Auto, nochmal je nachdem, was für welchen Tesla du dich interessiert hast. Wie gesagt, dann ist es nochmal die Frage der Batterie. Ja, es ist, glaube ich, nur ein Motor noch in dem Einstiegsmodell. Ein Motor Heckantrieb im Taycan. Dann ist wieder die Frage, ist das Paket dann für dich noch so interessant im Vergleich zu dem anderen Paket, was du dich interessiert hast? Aber es macht den Taycan auf jeden Fall jetzt interessanter für eine größere Klientel. Ne?
Auf jeden Fall.
So, jetzt haben wir wieder Autotalk jenseits der Apple News gemacht.
Haben wir gerade jetzt auch die
Richtung bedient, ja.
Taycan hört ja zur großen Suppe der Elektrofahrzeuge dazu. Ne? Das ist halt
immer so. Große Suppe ist gut, ja. Das ist auch schon wieder die Nische innerhalb des Elektromarkts, über den, denke ich mal, so die meisten Elektrokäufer momentan nachdenken. Weil alleine der Anschaffungswiderstand, ja, das ist halt immer so was anderes. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber für mich persönlich eines der interessantesten Elektrofahrzeuge, die es derzeit gibt. Wie gesagt, persönliche Meinung.
Jetzt mit dem Modell, ja, aber ich bin gerade, was das Konzept oder das Bedienungskonzept vom Taycan betrifft und auch, ja, nicht jetzt so der Freund, aber da bin ich auch bei Tesla mit dem einen Bildschirm und möglichst alles da drauf und wenig Knappe, bin ich jetzt auch nicht so der Freund, ja. Von daher gibt sich das dann da auch nicht so viel. da muss man wirklich beides einfach mal erlebt haben, ja. Allein mit meinem Anschaffungswiderstand würde ich da eher zum anderen Elektrofahrzeug tendieren, aber das ist ja dann auch wieder jedem überlassen, ja. Oder eine Frage des Budgets einfach, ja. Und wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich sowieso zu was ganz anderem tendieren. Auch nicht zum Porsche, ja.
Ja, gut, aber das sind ja auch immer andere Maßstäbe oder andere Dimensionen, wenn Geld keine Rolle spielt, ganz klar.
Ja.
So ist es. Dann würde ich sagen, schließen wir den Themenblock Apple Car ab. Ich denke, wir haben so im Moment die Gerüchte ganz gut dokumentiert oder diskutiert, die wir im Moment haben. Mehr können wir dazu nicht sagen, finde ich.
Ja, was man dazu sagen kann, ist, wie gesagt, dass da täglich neue Gerüchte, News einfach zu dem Thema kommen und ich denke, die werden uns die nächsten Jahre definitiv auch begleiten, weil das einfach ein Thema ist, gerade in Bezug auf Apple, ja, gerade Elektrofahrzeuge, ja, was ja so ein Ding ist, was ja momentan durch jedes Dorf getrieben wird, um es mal so auszudrücken, dann kommt da Apple noch dazu. Das macht die Sache halt nochmal spannender. Da können wir die nächsten Jahre werden wir noch so viel zu dem Thema hören.
Ja,
und ich denke gerade die nächsten Wochen auch noch in Bezug auf, du hast ja gesagt, 17. Februar, da war mal das Gerücht, dass da was unterschrieben werden soll. Das wird uns definitiv die nächsten Wochen definitiv begleiten. Ja.
Davon ist auszugehen. Und kleine Namenskorrektur, der Kollege hieß nicht Markus Harrer, sondern Manfred Harrer von Porsche. Da habe ich vorhin einen falschen Namen gesagt.
Er wird es uns verzeihen.
Er wird es auch wahrscheinlich nicht hören. Weiß man's? Obwohl, ich habe letztens merkwürdigerweise mit Leuten Kontakt gehabt, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die unseren Podcast hören. Also es ist ein Phänomen, wer uns alles zuhört.
Also wenn, falls er das über 30 Ecken irgendwie mitkriegen sollte, ich würde mich über ein Gespräch, sobald er das verantworten kann, gerne freuen. Alle ja, interviewmäßig klar. Hier im Podcast. Ja, also wir sind jetzt nicht das traditionelle Elektrofahrzeug-Podcast, aber man könnte da so ein altes Format wiederbeleben.
Man könnte viele Formate wiederbeleben.
Aber wie gesagt, das würde sich da halt anbieten, ja.
Ja, so ist es. Das würde sich anbieten. Wir sollten das mal wieder machen. Gut, lass uns noch ein paar, das nächste Fass mache ich jetzt nicht auf, weil das Thema könnte genauso lang werden wie das Autothema, auch wenn ich es gerade schön vorbereitet habe, aber du bist ja zeitlich limitiert, deswegen gehen wir jetzt lieber noch
auf. Wir haben ja noch ein paar Minuten, das ist halt die Frage, was...
Ja, wir müssen ja noch ein Gadget einbringen und so ein paar Kleinthemen noch einbringen, ja, das ist die Frage.
Auf dann. Los geht's.
Gut, dann machen wir das Thema VR-Brille jetzt doch auf. Okay, du hast es so gewollt.
Ach so, das? Um Gottes Willen. Da verdichten sich ja auch wieder die Gerüchte.
Also, ja.
Wie gesagt, ich sehe es gerade in Bezug auf VR-Brille jetzt nicht wirklich bei Apple. Aber schießen Sie los.
Es gab von dem Blog The Information ein... interessanten Artikel, dass derjenige, der angeblich schon mit einem Prototypen gearbeitet haben soll, ein wenig geplaudert hat. Es gibt wohl einen Prototypen, oder es gibt wohl mehrere Prototypen, die jetzt nicht nur auf eine reine VR-Brille setzen, sondern mehr oder weniger auf eine Mixed-Reality-Brille setzen. Das heißt, man kann also aus beiden Welten das Beste mit der Brille verbinden, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen abzukürzen, weil es doch ein recht komplexes Thema ist. Jedenfalls ist das von der Leistung her eine sehr leistungsstarke VR-Brille und sie geht mehr in die Richtung HoloLens 2 von Microsoft, die ja auch um die $3,500 liegt, wie wir ja alle wissen, ist das auch mehr oder weniger kein Produkt für den Endkunden, sondern diese HoloLens adressiert ja mehr oder weniger auch den Business-Bereich. Und im Moment geht man davon aus, wenn man diesen Informanten Glauben schenken mag, dass die VR-Brille von Apple oder diese Mixed-Reality-Brille in den gleichen Bereich reingeht. Man spricht hier von zwei Displays mit 8K-Auflösung, man spricht hier von 12 Kamerasystemen. Der Fertiger für die SoC-Geschichte soll TSMC sein, liegt ja auch nah. Man spricht hier von... austauschbaren, anpassbaren Bügeln. Man spricht hier von LiDAR-Sensoren, ein Time-of-Flight-Sensor. Man spricht hier von Komponentenpreisen, die zwischen 500, also reine Komponentenpreise zwischen 500 und 750 US-Dollar liegen. Das sind im Moment so die Gerüchte, die auf dem Markt sind. Mark Gurman geht davon aus, dass diese Brille mehr oder weniger der Mac Pro unter den VR-Brillen sein soll, also eine sehr spitze Zielgruppe ansprechen soll. Ich gehe da mal von aus, dass wenn sie wirklich in dem gleichen Bereich unterwegs sein soll wie die HoloLens, dass es was für den Business-Bereich sein wird. Dass es eine unterstützende Brille sein wird, etc.
Und da gerade da sehe ich Apple mit so einem Produkt überhaupt nicht. Klar hat Apple Business-Kunden, aber das ist nicht deren ihr Geschäft.
Das ist das Problem, was ich auch sehe. Und deswegen sehe ich auch diese Einordnung falsch, weil Apple, Business-Kunden. Mac Pro kann man auch in den Bereich Business einordnen, letztendlich. Das ist auch kein Gerät, was sich ein Otto-Normal-Endnutzer zu Hause hinstellt.
Den würde ich allerdings jetzt auch nicht wirklich als Business, sondern als kreativ bezeichnen.
Ja, aber Filmindustrie, Videocut kann auch natürlich ein Business sein.
Ja, nee, klar ist es Business, aber das ist kreatives
Business.
Das ist kreative Arbeit mit dem Gerät einfach. Und wer in diesem Umfeld arbeitet denn in VR? Das ist doch, naja, das ist doch in der Nische Mac Pro nochmal eine zweite Nische.
Mal ein Beispiel.
Deswegen, der Markt ist nicht so groß.
Ja. Mal ein Beispiel abzubilden, wo man vielleicht auch so die Schnittstelle hat zwischen Kreativität und zwischen Business, wo sich so vielleicht so Schnittmengen ergeben. Der Flugzeugbauer Boeing zum Beispiel, der setzt mit Microsoft eine HoloLens, ein HoloLens-System ein, wo sie den, wo sie jetzt den potenziellen Kunden virtuell ein Kabinendesign vorstellen können, ohne dass sie jetzt einen Prototypen in Real Life bauen müssen. Sie zeigen zum Beispiel der Airline, was weiß ich, British Airways, zeigen sie jetzt, so sieht jetzt unsere Kabine aus, so könnten wir das gestalten. Und man hat sogar einen virtuellen Rundgang durch die Kabine. Und da wird zum Beispiel verstärkt mit HoloLens oder mit anderen VR-Brillen gearbeitet. Und in diesen Bereichen als Beispiel könnte ich mir jetzt auch eine Microsoft, eine Apple-Brille vorstellen. Ist
kann
ja eine Schnittmenge
man
zwischen Kreativität und zwischen Business, weil die Kreativität, das Designen dieser
da
Räume,
der
Kabine.
Klar, da kann man sich die Brille vorstellen, aber das ist nicht der Markt, für den Apple die Brille ursprünglich bauen würde. Das ist mit einer Anwendung. Das ist, genauso wie bei den ganzen MacBook Pros, die bei irgendwelchen Firmen jetzt auf dem Schreibtisch stehen, ja, oder zu Hause stehen. Das ist nicht der Ursprungsgedanke des MacBook Pros gewesen. Von daher würde Apple nicht speziell für diesen Markt diese Brille bauen. Das ist mit ein Geschäft, was sie dann einfach abdecken.
Ja, klar. Bloß die Frage ist, die Spekulationen gehen dahin, dass das Ding 3.000 US-Dollar kosten soll. Aber diesen Preisen, kann man damit Endkunden adressieren? Kann man sie damit ansprechen? Ist der Endkunde bereit, das dafür auszugeben?
Wenn, wie gesagt, die an so einer Mixed Reality VR-Brille, an der VR oder eventuell Mixed Reality arbeiten, dann ist das Ding tot.
Ja, tot weiß ich jetzt nicht.
Da wird es keine zweite Generation mehr davon geben.
Es kommt immer darauf an, wo sie sich damit etablieren, wo sie sich sehen. Das ist die Frage.
Ich denke nicht, dass der Markt für Apple groß genug ist, um für ihre kreativ arbeitenden Kollegen oder Kunden, die wie gesagt mit dem Mac Pro arbeiten, dass die denen nochmal für dasselbe Geld eine VR-Brille verkaufen können. Vor allem die Kunden würden dann wahrscheinlich eher zu einer Oculus oder zu was anderem greifen als zu einer 3.000 Dollar teuren Apple-Brille. Sorry, die kaufen sich was anderes. Oder beziehungsweise die haben schon was anderes, wenn sie es brauchen.
Die haben was anderes,
was Apple damals auf der Bühne hatte. Ja, das haben die schon im Einsatz. Und wenn Apple was, wie gesagt, bringt, was nochmal, keine Ahnung, das 4- bis 5-fache kostet, was sie bisher ausgegeben haben für die Brille, tot. Das schafft sich einer unter 10 dann vielleicht an. Und der Markt ist einfach zu klein.
Ja, der Markt ist relativ klein. Man geht ja auch davon aus, oder Mark Gurman hat gesagt, dass der Output im ersten Produktionsjahr nur bei 180.000 Einheiten liegen soll. Das zeigt ja auch, wie klein der Markt ist. Das ist ja ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Das sind immer noch Riesenzahlen.
Nö, das sehe ich jetzt nicht so weltweit.
Für den Bereich, der sich das Gerät kaufen würde, ist das eine Riesenzahl.
Ja,
definitiv. Definitiv. Weil du musst mal gucken, selbst wenn du in der Filmproduktion, die auf VR gehen willst, so Geräte anschaffst, du brauchst nicht für deine 300 Mitarbeiter 300 Brillen. Da reichen vielleicht 2 bis 5. Wenn überhaupt. Deswegen, 180.000 Stück wäre schon eine relativ hohe Zahl. Das wäre schon eine. Selbst Boeing schafft sich keine 100 Stück an.
Nein, das ist. Im Moment schaffen die sich wahrscheinlich sogar
momentan
gar nichts an.
Das kommt noch dazu. Nee, aber die würden sich auch so für ihre Kunden keine 100 Stück kaufen. Ja? Von daher ist das schon eine relativ hohe Zahl. Und wie gesagt, ich sehe einfach den Markt dafür nicht für Apple. Apple ist nach wie vor eine Consumer-Firma. Die würden so ein Produkt bringen, was sie oder wovon sie ausgehen, dass ihre normalen Käufer sich sowas kaufen können. Und da darf so ein Gerät in der oder dürfte nicht über 1.000 kosten. Und selbst das wäre eigentlich für diesen nur Anwendungsfall VR, ja, oder vielleicht Mixed, wäre das noch viel zu teuer.
Das sehe ich ja eben genauso. Deswegen bin ich mit diesen 3.000 Euro sehr überfordert. Und ich glaube nicht, dass, wenn sie jetzt nicht einen riesen Mehrwert drumherum bieten, um diese Brille herum, dass jetzt irgendwo der geneigte Endkunde sagt, Mensch, das Ding brauche ich unbedingt, weil das ist geiler als geschnitten Brot. Da kann ich jetzt mit Home Cinema, mit Spielen, ich habe dann wahnsinnig großes Anwendungsfeld.
Zu teuer.
Ja. Ja, es kommt immer darauf an, was geboten wird, letztendlich.
Nee, ist trotzdem zu teuer. Für Kino und ein Spiel ist es zu teuer. Das ist zu teuer, definitiv. Vor allem, wenn du davon ausgehst, dass das wirklich so ein guck dir doch mal die herkömmlichen VR-Lösungen an. Das sind ja Riesenteile, die du hast. Ja. In der Art und Weise, gerade zu dem Preis, würde das selbst für Apple ein Flop.
Ja, mal gucken.
Apple würde nie ein HoloLens-Produkt bauen. Also, ich gehe jetzt von der Technik, von dem Design und von dem Preis aus. Würde Apple sowas nicht auf den Markt bringen? Definitiv nicht. Microsoft ist nochmal ein anderes Ding, weil die sagen, okay, das ist eine Technik, die uns interessiert, wir bauen das Ding, wir pushen das in ein Business rein. Gerade Business-Anwendungen, gerade wenn es halt um Mix geht, wenn es um AR geht, wenn es darum geht, dass hier einer sich seine Manuals, die er braucht, nochmal auf die Brille holt, dass er Videoanleitungen zu irgendwelchen oder Videoreparaturanleitungen oder sowas auf die Brille sich holen kann, okay, Microsoft, wunderbar, auch für das Geld, kein Ding, bauen die. Apple? Nö. Das ist nicht der Markt für Apple.
Ja, man weiß ja auch nicht, ob diese Preiskalkulationsdinge auch wirklich stimmen, was da abgesondert worden ist.
Das muss man
auch sehen.
Wenn du alleine von den technischen Daten der Displays ausgehst, wenn du das im Mixed-Bereich haben willst, du müsstest theoretisch. Also das Geld, was du da alleine für die Displays ausgeben musst, ist schon sehr hoch. Also da kann der Preis, was da zwischen 500 und 750 angesetzt wurde, das kommt, je nachdem, was sonst noch an Technik in der Brille steckt. Wie oder was sollte mit der Technik noch mitkommen? Ja, wie autonom wird das Ganze? Ist ja nochmal die andere Frage. Kann das durchaus hinkommen? Nur dann kannst du das Ding unter 1.000 auch nicht verkaufen. Ja.
Nee, klar. Bloß zwischen 750 Komponentenpreis und 3.000 Euro Straßen- oder Verkaufspreis, da gibt es ja natürlich noch eine Spanne. Ne?
Ja, okay, aber du kennst ja Apple, die wollen auch Geld verdienen, also würde es wahrscheinlich zumindest mal am Anfang das Doppelte kosten von dem, was sie für die Teile haben. Ja,
ja klar.
Von daher, ich denke auch, wenn es wirklich sexy ist, wenn es nicht so ein klobes Teil ist, ja, wie eine Oculus, ja, zum Beispiel, oder wie eine HTC Vive oder sowas, wenn es wirklich sexy ist, dann gibt's da oder da gibt's bestimmt genug Kunden, die sich da oder die da auch nochmal entsprechend mehr dafür ausgeben würden, vor allem wenn das Paket drumherum einfach stimmt. Ja, wenn du da nicht nochmal einen 3.000 Euro Rechner dafür brauchst, um das Ding zu befeuern, ja, wenn das Ding kabellos ist, ja.
Leistungstechnisch geht man ja davon aus, dass das Ding wirklich extrem hoch sein soll von der Leistung, weil da extrem viele SoCs reinkommen, etc.
pp. Ja, hau da mal eine M1 rein.
Eben, also das Ding soll ja wirklich dann auch standalone laufen. Von daher. Ja,
okay, wie gesagt, dann relativiert sich auch der Preis wieder. Ja, dann kann das Ding auch oder könnte Apple. Das ist ja Apple, ja. Könnten die wahrscheinlich da auch mit einem anderen Preis reingehen. Aber ich sehe, wie gesagt, das Problem einfach mit einer altbackenen VR-Lösung.
Ja, wie sie das dann natürlich genau exakt interpretieren mit dieser Mixed Reality-Geschichte, ist dahingestellt. Wir kennen jetzt die groben Enddaten und wie es dann final aussehen wird, das richtig final ist die Frage.
Aber keiner sorry, aber keiner würde sich selbst für 12, 13, 1400, ja, mit dem Apple-Logo eine HoloLens kaufen. Wie geil muss dann das sein, was die Brille macht und viel besser macht als alles andere auf dem Markt, dass sich sowas bei Apple für das Geld verkaufen würde?
Naja.
Wenn das Ding wie eine normale Brille wäre und den ganzen Scheiß kann, okay.
Das ist unrealistisch, dass das derzeit abbildbar ist. Das ist so.
Weiß man's? Ja, du redest hier von Apple. Nein. Jeder hat auch über das iPhone am Anfang gelacht.
Wo sollen sie die Akkus reinstecken? Wo sollen sie die SoCs reinstecken?
Ja,
etc.
Ja,
das ist nicht möglich. Ja. Das brauchen wir, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Das wird vielleicht bei der AR-Brille Augmented Reality irgendwann der Fall sein, dass das halbwegs abbildbar ist, aber nicht bei einer VR-Brille. Ich sage es ja so, und das ist meine Meinung, es wird nicht unbedingt hochinteressant, wie Hardware aussieht, sondern was bietet Apple drumherum an, was den Nutzer dazu bewegt, dieses Ding zu kaufen, was für eine Erlebniswelt, was für ein Ökosystem wird drumherum angeboten. Das ist der Knackpunkt. Und wenn das geil genug ist, dann kaufen die Leute auch die Brille, ist meine Meinung.
Aber ich befürchte, das kann Apple nicht in geil.
Ja,
Das ist der Knackpunkt. Was ist bitte geil dran, einen Film auf sowas abzuspielen? Vor allem den nur du alleine gucken kannst mit der Brille. Das ist doch schon mal das Nächste. Das ist ja dann auch nichts, was du mit der Familie genießen kannst. Ja. In der Relation muss ich der Preis ja dann auch wieder sehen. Das ist ja wirklich eine reine Solo-Veranstaltung. Und wie geil willst du das dann machen, dir da einen Film anzugucken? Das kann ja eigentlich nicht die Anwendung sein. Weil dafür gibt es andere Lösungen, die wesentlich günstiger sind.
Mhm. Klar. Ja, wir werden sehen. Ich meine, da müssen wir uns überraschen lassen, was letztendlich passiert. Da können wir jetzt sehr viel spekulieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, uns das Ganze vorzustellen, aber wir werden sehen.
Ja, das Problem einfach ist, wenn es wirklich in den Bereich VR-Mixed geht, ja, mit in Anführungszeichen dem herkömmlichen Design, halt nur Apple-like, mit einer vergleichbaren Technik, ja, wird es für Apple sehr, 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 sehr schwierig. Da wird es wirklich sehr schwierig, in den Markt reinzukommen, weil selbst als Apple, beziehungsweise selbst für Apple stellt sich das Problem, dass sie sich den Markt erstmal schaffen müssten, weil den Markt gibt es nicht. Trotz Oculus, trotz HTC, trotz den anderen Herstellern mit ihren Brillen. Es gibt im Prinzip keinen vernünftigen Markt für diese Technik. Nach wie vor nicht.
Ja, es gibt einen ganz kleinen Nischenmarkt, aber das war's.
Ja, vor allem in dem Markt hast du wirklich nicht diese Killer-Argumente.
Ich meine, selbst Sony hat ja das Ganze eingestellt bei ihrer PlayStation-Geschichte und hat gesagt, das ist nichts. Ne? Das ist das beste Beispiel.
Ja.
Gut, aber okay. Das sind jetzt endlich auch nur diese Hardware-Informationen, die uns hier vorliegen. Und wie gesagt, diese Prototypen existieren. Davon gehen wir mal aus, dass der Informant vernünftige Fakten abgeliefert hat. Aber nur, dass Prototypen derzeit existieren in dieser Form, heißt ja noch lange nicht, dass diese Brille in dieser Form auf den Markt kommt.
Genau.
Es gibt ganz viele Prototypen von Apple, die bisher nie das Licht der Welt gesehen haben. Jedenfalls nicht in der Form, wie sie irgendwo im White Room von Johnny Ive rumliegen.
Ja, okay, jetzt nicht mehr Johnny Ive, aber...
Ja, gut, irgendwer anders.
Ja.
Okay. Gut, bevor wir zum Gadget kommen, noch ein ganz kurzes Thema, weil ich da so ein paar Sachen recherchiert habe und diese Recherche nicht wegwerfen möchte. Es ist mal wieder eine Auktion im Umlauf oder gestartet worden, nicht im Umlauf, gestartet worden auf eBay. Es geht um einen Apple I. Und derjenige möchte für diesen Apple I 1,5 Millionen US-Dollar haben oder das möchte er erzielen. Das ist ein Produkt, was, oder das ist eine Preisvorstellung, die im Moment extrem sportlich klingt. Man muss das aber ein bisschen einordnen, weil da so ein paar Hintergrundinformationen ganz wichtig sind. Erstmal die Einordnung. Apple I sind versteigert worden zwischen 100 und 10.000 US-Dollar. Das war so die niedrigste oder mit eines der niedrigsten Preise, die dort erzielt worden sind. Sogar mit Autogramm von Steve Wozniak. Das war ein relatives Schnäppchen. Nicht Schnäppchen, sondern Schnäppchen. Und der teuerste, der bisher über den Tisch ging, war 905.000 US-Dollar, also knapp unter einer Million US-Dollar. Und das sind so die Spannen, in dem sich die Geräte bewegen. Derzeit sind 200 Geräte existent, es existieren 200 Apple I-Geräte und davon sind, glaube ich, 40, 50 im freien Handel. Die anderen sind im Besitz und sollen nicht verkauft werden. 40 sind derzeit in Auktionen oder zum Verkauf derzeit angeboten, werden derzeit zum Verkauf angeboten. Das nur so zur Einordnung. Das heißt, wir können den Bereich von 200 Geräten eigentlich niemals überschreiten, weil es faktisch nicht mehr als 200 Geräte derzeit registrierte und als originale Geräte gibt. Und die Urgeräte sehen ja im Endeffekt so aus, dass es sich nur um eine Platine handelt und der Endkunde, der Nutzer, sich darum noch ein paar Dinge basteln muss, die Tastatur, Bildschirm und so weiter und so fort. Aber was diesen Mac I so besonders macht, oder Apple I so besonders macht, ist, dass es im Endeffekt ein fertiges Produkt ist. Es existiert ein komplettes Holzgehäuse, oder besser gesagt, der Mac I wurde in ein komplettes Holzgehäuse gebaut, mit Tastatur etc. pp. Und Ablagefläche für einen Monitor. Von dieser Serie, die vom Byte Shop war eine kleine Kette in den Staaten, die damals sich spezialisiert hat, Apple I zu vertreiben, gab es nur 6 Geräte am Markt. Also diese Holzgeräte vom Byte Shop gab es nur 6 Stück oder davon gab es nur 6 Stück. Und deswegen geht man auch davon aus, dass diese 1,5 Millionen US-Dollar relativ realistisch sind. So, und dieses Gerät ist komplett funktionsfähig. Es wird auch noch ein Sony TV mitgeliefert, nämlich das Modell TV115. Gut, der wird wahrscheinlich keinen großen Wert mehr haben, aber es ist, wie gesagt, ein funktionsfähiges Gerät. Und es ist der Erstbesitzer, der sich das Gerät 1978 angeschafft hat, also 2 Jahre nach dem Release des Gerätes. Und angeblich hat er damals schon gewusst, was ich für sehr vermessen halte, dass das mal ein ganz besonderer Rechner werden wird und dass das mal ein sehr wertvoller Rechner werden wird. Diesen Weitblick, den setze ich jetzt mal in ganz große Gänsefüßchen und ein riesengroßes Fragezeichen setze ich mal dahinter. Ich glaube nicht, dass das stimmt, dass er damals schon diesen Weitblick hatte. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Aber okay, gut, 1,5 Millionen US-Dollar. Ja.
Kann man machen.
Ich habe in mein kleines Apple-Museum geguckt, aber so ein Rechner befindet sich leider nicht darunter.
Das wäre eigentlich dann quasi ein Lottogewinn gewesen.
Das hätte mich durch die Corona-Krise gebracht, ja. Aber ganz locker. Gut, dann lass uns zum Gadget kommen. Gadget ist es ja letztendlich nicht. Es ist letztendlich ein Dekorationsstück für das Homeoffice, für den Nerdcave etc. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, sein Homeoffice, sein Nerdcave zu dekorieren. Es gibt mehr oder weniger stilvolle Geschichten und es gibt mehr oder weniger auch so ein bisschen Trash. Und ich würde sagen, das geht mehr so in die Richtung stilvoll. Ich habe ja Muster bekommen von der Firma Grid Studio. Die peitschen sich so marketingtechnisch gerade so ein bisschen durch die Tech-Szene, habe ich das Gefühl. Die YouTuber werden damit überschüttet und die Instagrammer werden damit überschüttet. Jeder bekommt quasi ein Rezensionsexemplar, wie es so schön heißt. Auch ich habe eins bekommen, habe mich ein wenig gewundert über die Zollgebühren. Das war nämlich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Liegt aber auch daran, dass ich Gott sei Dank von jedem Produkt, also in Anführungsstrichen von jedem Apple-Produkt, eines bekommen habe und dadurch hat sich das ergeben. Wenn man nur ein Produkt kauft, sind die natürlich auch reduzierter, die Zollgebühren. Das Schöne ist, die Abwicklung lief ganz einfach und ganz schön über DHL direkt bei der Übergabe. Man muss jetzt nicht zum Zoll laufen etc. Also der Versender macht dort alles richtig und man hat da keinen großen Hassel mit dem Zoll. Das muss ich mal positiv bewerten, das Ganze. Kommen wir aber zum Produkt an sich. Es sind letztendlich Bilderrahmen, die logischerweise etwas vom Volumen etwas größer sind, weil hinter dem Bilderrahmen zerlegte historische iDevices drapiert werden, und die Geräte werden vorher in ihre Einzelteile zerlegt, also in die essentiellen Einzelteile. Dort wird jetzt nicht jede Schraube einzeln drapiert, sondern die essentiellen Einzelteile werden dort schön hinter einem Diorama, würde man jetzt sagen, im Modellbaubereich, hinter einem etwas stärker auftragenden Bilderrahmen schön drapiert, und so ein paar Hard Facts werden dort noch in Form von Schrift hinterlegt, was es für Komponenten sind etc. pp. Und das Ganze ist wahnsinnig schön und stilvoll aufgemacht. Es ist komplett halt verglast, kann also auch nicht zustauben. Man kann das Ding an die Wand hängen. Oder auch dadurch, dass der Bilderrahmen etwas breiter ist, kann man es auch aufstellen und hinstellen. Das funktioniert auch. Aber ich würde sagen, an der Wand macht es sich am schönsten. Der Rahmen ist schwarz, Holz, matt-schwarz lackiert. Sieht sehr, sehr wertig aus. Man muss dazu sagen, es ist kein Echtglas, es ist Plexiglas, aber ein sehr hochwertiges Plexiglas, also absolut auch reflektionsfrei. Also da haben sie kein günstiges Plexiglas genommen. Es gab von Kollegen etwas Kritik, warum sie da Plexiglas verwendet haben. Ich kann euch genau sagen, warum die das gemacht haben. Aus Transportgründen. Die Dinger werden wahrscheinlich stark kaputt gehen oder stark kaputt bei den Kunden ankommen, wenn es jetzt echt Glas wäre. Ganz einfach. Um halt, wie gesagt, DOAs, also Dead on Arrival-Geschichten, zu vermeiden. Kleiner Tipp, wenn ihr unbedingt echt Glas haben wollt, die Dinger kann man auch hinten aufmachen. Nehmt das Plexiglas raus, geht zu eurem Glaser des Vertrauens, nehmt das Ding mit und sagt, ich hätte gerne einmal eine Glasscheibe. Achtet aber darauf, dass ihr ein Glas nehmt, was reflektiert. Also nehmt nicht das günstigste Glas, damit ihr auf das gleiche Qualitätslevel kommt, wie als wenn ihr dieses Plexiglas vom Hersteller, also das mitgelieferte Plexiglas, verwendet. Wer jetzt unbedingt echt Glas haben möchte. Ich habe mich mal erkundigt, was das so im Schnitt kostet beim Glaser. Liegt so zwischen 14 und 15 Euro der Zuschnitt bei einem hochwertigen Glas. Also ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man das nochmal investieren möchte. Ja, es gibt eine iPhone 4S-Variante, es gibt eine iPod Touch-Variante und es gibt die iPhone 3GS-Variante. Das sind jeweils die Geräte zerlegt, die sich hinter diesem Bilderrahmen verbürgen oder verstecken. Nicht verstecken tun sich nicht, sondern sie zeigen sich ja. Was mich jetzt, man ist natürlich, das sind gebrauchte Geräte, logischerweise. Es sind Geräte, die wohl auch nicht mehr funktionieren werden. Müssen sie auch nicht, weil die Dinger werden ja zerlegt. Was mich positiv überrascht hat, dass zum Beispiel das 3GS-Telefon, das hat ja von, wenn es lange benutzt worden ist oder gebraucht ist, diese Rückseite, diese Metallrückseite, die auch sehr kratzempfindlich war, und man findet eigentlich im Markt kaum noch Geräte, wenn sie benutzt worden sind, die kratzfrei sind oder die keine Kratzer haben. Dieses Ding ist komplett kratzfrei. Also ich habe da keinen einzigen Kratzer feststellen können. Wie sie das hinbekommen haben, weiß ich nicht. Ob sie das nochmal geschliffen, poliert oder mit einer Politur bearbeitet haben, weiß ich nicht. Das Ding ist, sieht komplett neuwertig aus. Das muss man noch sehr positiv anmerken. Vielleicht hatte ich Glück bei meiner Version, keine Ahnung. An sich sind die Geräte, die dort hinter dem Glas, hinter dem Plexiglas stecken, komplett optisch komplett super erhalten. Jo. Ja, ist was für den Nerd Cave, für Leute, die was Stilvolles im Büro haben wollen und das etwas dekorieren wollen. Und die Firma Grid Studio hat uns auch noch einen Rabattcode dagelassen mit dem Code DTB, also Tango Bravo 20, gibt es 20% Rabatt auf den Einkauf. Wenn man sich im Moment sowieso schon die reduzierten Preise anschaut von den Produkten, die dort im Shop angeboten werden, ist das ein Schnäppchen. Ja, das dazu.
Schön.
Gut, kleiner Disclaimer. Es ist keine bezahlte Werbung. Das Einzige, das nochmal so zur Erklärung, ein Transparenzbericht sozusagen. Das Einzige, was halt ein Mittel geflossen sind, dass ich 3 dieser Samples bekommen habe, weil das jetzt halt mit diesem Rabattcode vielleicht etwas merkwürdig ankommt. Nein, das wurde einfach mir nochmal mitgeteilt, dass unserer Hörerschaft nochmal ein Rabattcode angeboten werden kann. Das Einzige, was wir oder was ich in dem Fall bekommen habe, sind jeweils von jedem Apple-Device 1 Sample, damit ich auch dementsprechend was in der Hand habe, worüber ich sprechen kann oder das auch bewerten kann, ob die Qualität auch gut ist, etc. pp. Das nur mal als Transparenzerklärung. Jo. Mhm. Gut. Ich würde sagen, Thomas, lass uns das Ding für heute dicht machen, oder?
Können wir gerne machen, ja. Ich wäre
gut, sozusagen. Du hast doch keine Zeit. Ich kann bis morgen früh durchsenden.
Ja, mach doch. Ich lasse einfach die Aufnahme laufen.
Ja, das wäre doof. Irgendwann ist dann auch mein Akku leer, also mein Sprechakku. Okay, gut. Dann lass uns dem Ganzen ein Ende machen. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann. Ciao.
Jo, ciao.